Streaming, YouTube, Podcast, was können wir eigentlich nicht? Aber heute geht's back to the roots. Spielejahr 2014, Part 1. Moin Leute, heute ist es wieder soweit. Wir nehmen eine Spielejahrfolge auf. Heute an meiner Seite der Arthur.
Moin.
Enrico.
Moin.
Johnny.
Der Johnny.
Der Johnny.
Johnny.
Aber leider keine Papaya. Jungs, wir sitzen hier wieder zusammen in unserem Studio. Wie geht es euch?
Oh, sehr gut, sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich finde das schön, dass es in der Zeit so viel Aufschwung gibt, so viel Neues passiert und vieles als Marke an sich immer weiter vorankommt und wir da übel gut zusammenarbeiten. Da kristallisiert sich jetzt richtig raus, dass wir schon ein geiles Team sind.
Ja? Dass wir doch schaffen, auch irgendwie zusammen Dinge zu machen. Ne?
Ja, Mann. Wir arbeiten halt und insgesamt in Team.
Moin Leute, sorry, ich bin viel zu spät. Ich hatte ganz schlimm Durchfall.
Gut, dass du auch dazugekommen bist, Enrico.
Er saß doch die ganze Zeit hier. Was?
Ja, als kleiner Gag. Als kleiner Warm-Up-Effekt hier. Nee, wie du sagst, das ist tatsächlich super spannend gerade. Seit ungefähr 2 Wochen haben wir ja verschiedene andere Plattformen gelauncht für uns. Ne? YouTube, Twitch, Discord ist in der Mache noch, nur dass ihr schon mal wisst. TikTok ist mittlerweile auch dabei. Wir machen viel mehr auf Insta, wir machen Videos. Das Ganze ist losgetreten worden mit unserem Gamescom-Auftritt, den wir dann so ein bisschen offiziell gemacht haben. Es ist super spannend, ne? Jeden Tag schreiben wir ganz, ganz viele in der Gruppe, hier, guck mal da, das Video ist geuploadet worden, hier und der Channel, da sind Views, hier sind Kommentare. Super spannend.
Aber eine ziemlich wichtige Frage, ne? Also man sieht ja so auf dem Markt, extrem viele YouTuber, Streamer und sowas alles und die bringen doch alle ihren eigenen Energy raus. Gibt es jetzt bald vieles Energy? Wollen wir Energy kreieren?
Stay tuned.
Oder wir machen das ganz anders, wir machen das nicht so wie die, wir machen kein Energy.
Er will schon wieder saufen.
Machen wir Malzbier?
Nein, das ist auch gut. Da wäre ich dabei. Also der von Henno, den finde ich nicht schlecht.
Der ist richtig gut tatsächlich. Aber auch einfach smart, mal was anderes zu machen.
Wir machen hier vieles Quass.
Ja! Also für die Leute, die Quass nicht kennen, ne, das ist ein russisches Brotzunk.
Ja,
gute Idee.
Ja, easy.
Geil.
Ja.
Mit Koffein. Das ist ein Quassergy.
Und wisst ihr, was wir dazu machen? Kennt ihr diese kleinen Crouton-Dinger, die es gibt in den russischen Läden?
Nein, ja. Aber danke, dass du fragst.
Solche müssen wir rausbringen.
Oder diese
verschiedenen Geschmackssorten.
Oder diese fischabgepackten, geräucherten und so, weißt du? So, die du zum Bier schnabbelst. Ja. Mega, machen wir alles.
Oder Chips. Wir haben bei uns im Ort einen Chipshersteller. Und da kann man vielleicht eine Kooperation starten.
Ja, 4 Chips.
4 Chips.
Oh. Das sind auch nur 4 Chips
drin. Ich wollte es gerade sagen.
Aber die kosten auch 4 Euro.
Ja. Die Idee.
Krass. Wie diese extra scharfen Nachos, die es gab, wo in der Packung immer nur einer drin war, wo du Handschuhe dazu bekommen hattest.
Die haben die Form unserer Köpfe.
Krass, Mann. Das ist gut. Ja, so viele Ideen, so viele Möglichkeiten. Aber konzentrieren wir uns mal auf das Wesentliche. Ich finde das richtig geil, dass wir jetzt uns verbreitern und viel mehr machen.
So viel habe ich doch gar nicht zugenommen.
Ja, du warst auch viel beim Sport in der Zeit, oder nicht?
Das stimmt.
Und die Resonanz ist ganz geil. Letztens war ich im Stream und dann ist einer reingekommen und hat gesagt, ey Jungs, ich habe vor ein paar Wochen erst einen Podcast quasi gefunden von irgendwoher und hat dann ein paar Props gegeben. Und das fand ich so cool, dass vom Podcast jemand ins Stream reingekommen ist, da geschrieben hat, gefollowt ist. Und das war wirklich cooles Erlebnis. Ne?
Absolut.
Ja, das ist das Ziel. Ne? Und deswegen haben wir uns auch so ein paar Ziele gesetzt. Das, was wir auch noch versuchen wollen im Part 2, da haben wir immer ein Quiz oder ein Ranking oder was auch immer, das gleich parallel zum Podcast aufzunehmen, um das dann auch hochzuladen. Dann haben wir das zum einen im Podcast und zum anderen auch mit Bildmaterial. Und da soll die Zukunft ja hingehen, dass wir immer mehr aus dem Podcast auch wirklich hochladen können.
Ja, wir wollen ja halt auch, dass ihr unsere schönen Gesichter sieht und nicht nur unsere schönen Stimmen hört.
Gott sei Dank könnt ihr uns nicht riechen.
Das stimme ich zu, Mann. Das ist im Studio immer so hot.
Wir sammeln unseren Schweiß und verkaufen es als Parfüm.
Ja, Mann, und Badewasser.
Ja.
Einfach die absoluten Klassiker. Einfach die Dinge nehmen, die schon funktionieren. Warum
wir sind nicht schon ein bisschen gierig geworden, oder? So kapitalismustechnisch.
Na. Das Rad sollte man nicht neu erfinden.
So, ja. Manchmal das muss man einfach nur, ne? Never change a running system.
Mhm. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch laufen.
Nee, aber wie ihr alle schon gesagt habt, das ist mega, einfach geil. Also hier nochmal der Hinweis, wenn ihr uns grundsätzlich ganz cool findet und zuhört und auch schon lange dabei seid, wir sind jetzt auf YouTube, Twitch, Insta, Discord, bald,
TikTok.
Noch nicht, bald.
Also TikTok. Wenn ihr wenn ihr uns nicht seht, dann macht ihr das mit Absicht und das finden wir heraus.
So nämlich. Alle Links in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich sag schon Videobeschreibung, seht ihr, so drin bin ich schon. Videobeschreibung. Einmal in den Shownotes und genau, folgt, liked, abonniert und alles andere auch.
Yes, das hilft uns außerordentlich.
Wir wissen, dass ihr uns letzten Sommer nicht gefolgt habt.
Okay, also da du gerade dem eigentlichen Thema in der Folge nicht gefolgt bist, was machen wir denn heute?
Wir machen heute das Spielejahr 2014. Und zwar Part 1. Erstmal gucken wir mal, was ist denn sonst so im Jahr 2014 passiert. Ne? Es kam ja nicht nur Games raus, sondern es sind ja auch Dinge passiert. Und da geht es direkt los mit
meinem Abi-Abschluss.
Echt?
Echt? Ja, den habe ich 2014 gemacht. Das ist vor 11 Jahren.
Du hast ein Abi?
Ja, also ich habe studiert.
Raus hier!
Du bist smart. Ich habe studiert. Hä? Nein.
Ich war einfach nur bei euch in der WG.
So nicht. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe.
Was machst du eigentlich beruflich, Mann?
Gehen wir heute zur Uni? Nein, Mann. Ich bin gar nicht mehr eingeschrieben.
Ach, ich vermisse die Zeit. Ja, aber kommen wir mal zu den Themen. Erstes Thema, die PS4 und die Xbox One haben so gesehen ihr erstes Jahr auf dem Buckel. Es sind viele Titel rausgekommen jetzt für die neuen Konsolen, also viele Cross-Gen-Titel auch, aber auch sehr ernüchternd, denn man hat gemerkt, mit der Zeit viele Games unvollständig rausgekommen, viele Bugs.
Es hat angefangen mit diesem Nachpatchen, ne? Diesem Rausbringen von unfertigen Spielen und dann kam Patch Nummer 1 zum Release oder einen Monat später.
Also Day-One-Patches auch, so war schon fast Standard, ne? Also heute ja auch immer noch. Aber
und da war die große Aufschrei-Debatte da, ist das richtig, ist das nicht richtig? Heutzutage sind wir daran gewöhnt und das ist für uns eigentlich Standard geworden. Traurig, aber wahr.
Aber wenn die schon ein Jahr auf dem Buckel haben, vielleicht hätten die Sondereditions verdient, Quasimodo-Editions.
Stark. Es ist ja, wie ihr auch sagt, es ist schon traurig, ne? Dass wir, da kam, dachte man sich so, boah, viele unfertige Spiele, Day-One-Patches und so, was soll das? Heutzutage, man speist ein Spiel rein und denkt so, hä, wieso ist
Fußspuren?
Fußspuren? Wieso ist kein Day-One-Patch da? Wann kommt der? So, es ist einfach schon Gewohnheit geworden, dass die Spiele so unfertig sind, dass immer ein Patch kommt. Ich weiß noch, wo wir, Arthur und ich haben ja Metal Gear jetzt angefangen, Delta, und dann hat Arthur gesagt, dann schmeiß schon mal das Spiel rein, weil es kommt bestimmt ein Day-One-Patch oder so. Dann habe ich das Spiel reingeschmissen, kam ein 30 Gigabyte Day-One-Patch, habe ich den installiert, dann kam Arthur, ich hatte eine Stunde bevor Arthur kam.
Eineinhalb Stunden später oder so.
Ja, Arthur kam eineinhalb Stunden später, wir machen das Spiel an, 35 Gigabyte Patch. Ich so, Arthur, ich habe das vor einer Stunde geupdatet.
Ach, verrückte Zeiten. Damals ist mir auch das erste Mal aufgefallen, dass Spiele, Entwickler vor allem oder vor allem die Trailer lügen. Ne? Die Trailer zeigen dir irgendwie die und die Grafik, die und die Stelle und das fertige Spiel sieht dann ganz anders aus, so ungefähr, gerade grafisch. Ne?
Ja. Dann hat es ja angefangen auch, dass die diese Einblendung gemacht haben, Ingame-Grafik oder nicht Ingame-Grafik.
Genau. Und das war schon crazy, weil es gab so ein paar Geschichten, die ich noch ganz, ganz aktiv im Kopf habe, wo du die Trailer gesehen hast und dann merkst du, im fertigen Spiel sieht das ganz anders aus, wie zum Beispiel eben Watch Dogs. Ich erinnere mich an die ersten Trailer, wo der Kerl so durch die Straße lief, Wind, Blätter, alles fliegt da durch die Gegend, sein Mantel schön am Wallen und sowas. Und dann siehst du das Ingame, denkst dir, what, das sieht aus wie vor 10 Jahren so ungefähr. Nicht ganz so schlimm, aber ne, da hast du einfach gemerkt, okay, Trailer sagen mir nicht die Wahrheit, das kannte ich vorher nicht.
Das war vielleicht dem geschuldet, dass die Konsolen tatsächlich nicht so viel Leistung hatten, als dass die Entwickler die Computerleistung einfach hatten. Heißt also, die haben das Spiel hergestellt, wollten das Größtmögliche daraus machen, das Geilste, das Schönste.
Ja.
Und dann mussten die das halt downgraden. Das ist so ein bisschen traurig dann. Ob man die Trailer dann dazu anpassen muss, ist halt immer die Frage. Ne? Aber der Spieler kriegt schon den Trailer mit und dann wird er auch schon enttäuscht. Ne? Also hätte man das vielleicht ein bisschen anders angehen sollen.
Definitiv.
Und ein weiteres Thema, da sprechen wir dann im Part 2 dieser Folge drüber. Destiny kam in diesem Jahr raus.
Geil.
Und Destiny, ein Spiel, das wir alle richtig geliebt haben, gespielt haben, so viel Zeit reingesteckt haben, hat dort ein Online-MMO gemacht für einen Shooter. Sowas in der Art kannten wir vorher auch noch gar nicht. Und es war bombastisch. Destiny war dann ein richtiger Vorreiter für.
Ja, Live-Service auf der Konsole richtig groß gemacht. Und jetzt sieht man es ja aktuell, ob Sony oder andere Anbieter, die daran anknüpfen, versuchen, Spiele rauszubringen, die so gut ankommen, wie Destiny damals angekommen ist. Aber heutzutage sehr, sehr schwierig.
Also Live-Service plus diese klassischen MMO-Elemente, ne? Das muss man ja dazu erwähnen. Das war so crazy in dieser Form. Reden wir, wie gesagt, drüber. Aber Destiny war definitiv, wie Hase gesagt hat, Vorreiter in dem Bereich.
Ja, und weiter ging es auch mit den Indie-Games. Denn Indie sind die, die gewinnen die. Und die Indie-Games bis heute boomen sie und auch im Jahr 2014 kamen Games wie Shovel Knight raus, Talos Principle, Transistor. Richtig geile Games, die auch super gut in der Community angekommen sind.
Weißt du, was auch super gut angekommen ist, Hase, im Jahr 2014?
Ich.
In jedem Fall, aber auch die Games im Bereich Horror, die rausgekommen sind. Oh ja.
Das stimmt.
Auch da werden wir ein bisschen drüber reden und vor allem so ein paar Games haben wirklich Survival-Horror wieder richtig schön auf die Karte gebracht, ne? Das war vorher so ein bisschen eingeschlafen, vor allem, weil Horror-Games so ein bisschen abgedriftet sind in diese Action-Schiene. Wir erinnern uns an Resident Evil, welches dann sehr, sehr, ne, okay, quasi Shooter geworden ist, ja, und nicht mehr so den Fokus hatte auf Horror. Da werden wir ein bisschen drüber reden. Was auch noch gekommen ist, ich weiß gar nicht, habt ihr das schon mal probiert, PlayStation Now oder damals probiert? Den Service gibt's in dieser Form ja gar nicht mehr.
Ich kenne das alte Logo noch, habe ich noch nie probiert.
Ist halt auch so ein klassischer Streaming-Service gewesen damals. Ich habe ihn auch einmal angetestet mit irgendeinem Game, lief nicht so geil und dann war das Ding auch hinüber. Seitdem hörst du dann natürlich auch nicht mehr so viel von, ne? Was auch cool war, kennt ihr die Google Cardboard?
Ja, den Running Gag kenne ich.
Ist absoluter Running Gag. Es war wirklich einfach so ein Stück Pappe, das du zusammenbauen konntest zu einer Brille, da dein Handy reinpacken konntest und ja, VR hattest.
Für deinen ganz speziellen Content.
Für coolen Content.
Ja.
Aber jeder weiß, Kartons sind nur da, damit Snacks sich verstecken kann. Also was machen die da?
Richtig. Was ich auch noch ganz genau weiß, ist, dass Amazon in diesem Jahr Twitch gekauft hat und das für $1 Milliarde. Amazon hat mit Twitch einen 5-Jahres-Plan ausgehandelt. Und in dieser Zeit hat Twitch extrem geboomt. Die ganzen Streamer sind da auf dieser Plattform groß geworden. Und diesen ganzen Hype, den wir heutzutage mit Twitch kennen, hat da erst so richtig gestartet.
Ich weiß nicht, ob es von Anfang an dabei war, aber du konntest ja über Amazon Prime damals bei Twitch auch so einen Prime-Sub vergeben, kostenlos quasi. Ich glaube, das war auf jeden Fall auch so ein kleiner Punkt, der dabei geholfen hat, Twitch noch mehr, ja, größer zu machen und natürlich auch Streamern geholfen hat. Ne? Weil jeder, der jetzt irgendwie so Amazon Prime hatte, was nicht gerade wenig sind, konnte einfach mal so einen Free-Sub verteilen für seine Lieblingsstreamer. Ne?
Das ist ja in den ganzen Diskussionen, warum es keine andere Streaming-Plattform gibt, die so groß wird wie Twitch, das Argument Nummer eins, weil es diese Free-Subs gibt, diese Twitch-Prime-Subs, und das einfach keine andere Plattform darstellen kann. Das ist so eine große Einnahmequelle, an der auch Amazon immer wieder schraubt und den Wert dieses Subs immer wieder runterschrauben muss. Aber es ist trotzdem für viele Streamer richtig groß. Und sobald wir Affiliate sind, bitte sub bei uns rein.
Schamlose Eigenwerbung hier.
Das muss auch so sein. Wenn man aber den Preis von Twitch zur damaligen Zeit vergleicht, 1 Milliarde ist im Grunde jetzt gar nichts. Ich kenne nicht die Schätzung, aber wenn man sieht, wie viel Elon Musk für Twitter bezahlt hat, Twitch ist mindestens genauso viel wert, würde ich behaupten, wenn nicht sogar mehr. Also da hat Amazon auf jeden Fall einen Schnapper gemacht.
Es ist vor allem wirklich ein Schnapper, wenn du überlegst, im selben Jahr hat Microsoft Minecraft gekauft für satte $2.5 Milliarden.
Krass, ein Spiel, crazy. Eine Marke. Aber was haben die daraus rausgeholt? Heutzutage mit den Filmen, die wir noch haben, die diversen anderen Spiele, die rausgekommen sind. Wie heißt die Minecraft Story oder Quest oder wie
auch immer? Es gibt viele Varianten. Es gibt auch ganz viele Gameplays, die innerhalb von Minecraft stattfinden, in verschiedenen Spielen. Ich finde, Microsoft hat Minecraft tatsächlich nur gut getan.
Ja.
Oder andersrum.
Sowohl als auch, würde ich behaupten.
Sowohl als auch. Vor allem, weil ich erinnere mich daran, relativ kurz danach, ich weiß nicht genau wann, kam auch diese Minecraft Bedrock Edition. Und das ist eine Version, die alle Konsolen quasi zusammengepackt hat und dann auch die Möglichkeit geboten hat, mit PC-Spielern zusammen auf einem Server zu spielen. Mega, also richtig, richtig gut gemacht. Klar, die haben dann noch einen eigenen Shop und so weiter, wo man Geld ausgeben kann, die scheffeln ihr Geld. Aber das grundsätzlich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ne?
Ja, genau, das sind so die Hauptpunkte, die wir in 2014, die in 2014 passiert sind oder was wir dort bekommen haben. Aber welche Games wir bekommen haben? Da sollten wir eigentlich drüber sprechen. Und da würde ich auch gleich losgehen und starten mit dem 4. März 2014, denn da kam South Park, The Stick of Truth. Eines der South Park Games, haben hier ein RPG im South Park-Universum. Richtig witziges, geiles Game. Haben hier den kompletten Humor von South Park mit reingenommen. Auch diese ganzen Themen, die wir aus den South Park-Serien kennen, die ganzen gesellschaftlichen, kritischen Themen einmal aufgearbeitet, können dort durchs Hauspark laufen und wie schon gesagt, ein RPG-rundenbasiertes Game mit so witzigen Stellen, mit so witzigen Fights. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich fand das so genial.
Was für mich der ausschlaggebendste Punkt war, warum dieses Spiel so Hammer ist, ist gerade, dass es original aussieht wie die Serie.
Ja. Das habe ich gerade genau das Gleiche gedacht.
Das ist so geil. Klar, du kennst irgendwie Spiele zu Animes oder keine Ahnung was. Die sehen effektiv nicht so aus wie die Animes. Ja. Klar, die haben den Stil, aber dann hast du die ganze Motion, die Bewegung, die einfach nicht so in einem Anime, CGI, die in einem Anime natürlich nicht so rüberkommt. Hier hast du einen Zeichentrickfilm im Endeffekt, der einfach in ein Spiel verarbeitet wird. Und selbst die Bewegung der Charaktere sind ja in der Serie einfach nur so, die werden von links nach rechts gekippt so ungefähr und bewegen sich sofort. Und das ist so geil einfach aufgearbeitet. Natürlich der komplette Humor dabei, alles total bescheuert, plus geiles rundenbasiertes Kampfsystem.
Ja. Hundertprozentig. Das Ding ist, Obsidian Entertainment hat das Spiel produziert und Obsidian hat sehr vieles gemacht für andere Franchises auch. Quasi entweder Serien oder Filme ins Spiel eingebracht. Und die machen auch einen echt guten Job. Vor allem für ein RPG. Aus diesem Aspekt, wenn man das als vollwertiges RPG nimmt und diesen South Park-Aspekt komplett rauslässt, ist das Kampfsystem so genial einfach nur, weil du nicht nur stumpf angreifen Fähigkeit hast, sondern du hast auch Quicktime-Events. Du machst eine Fähigkeit, musst dann irgendeine Tastenkombination machen oder irgendeinen Spot treffen. So,
die Furzattacken waren
das. Legend of Dragoon Level nach dem Motto. Und parryen kannst du kannst abwehren und alles Mögliche während dem Fight. Und das, allein schon das macht so Bock, ne?
Einfach auch diese Story, dass du ein neues Kind bist, das nach South Park kommt. Und in South Park gibt's gerade dieses riesen Fantasy-Roleplay-Event.
Ja, Mann.
Und alle sind irgendwelche Fantasiecharaktere. Das heißt, du erfindest dir auch quasi in der Rollenerstellung deine eigene Rolle und kannst natürlich dementsprechend Ausrüstung anpassen, ob du jetzt irgendwie so ein Bade sein willst oder Krieger oder was auch immer.
Paladin.
Es ist so gut gemacht einfach, weil es passt in den Humor. Es spielt sich wie so ein eigener Film oder wie so eine eigene Folge innerhalb dieser Serie. Und hey, ich kann nicht mehr Lob für dieses Spiel aussprechen als das. Das ist wirklich Hammer.
Der erste Teil war ja schon interessant gewesen. Die Story hat gleich angefangen, auch mit dem neuen Kind. Und es gibt ja immer so Backstories mit den Eltern, die sich da irgendwie am Trennen sind oder was auch immer. Und das, was South Park so geil macht in beiden Teilen, ist, South Park ist ja komplett schamlos. Die hauen ja da Sachen raus. Und über die Story hinweg, die du spielst, bist du dir nie sicher, in welche Richtung geht das. Weil immer irgendein Punkt kommt, wo du einfach dich zurücklehnst auf dem Sofa oder auf dem Schreibtischstuhl und denkst, what the fuck, das haben die jetzt wirklich so gemacht. Und du jedes Mal überrascht wirst, wie schamlos das einfach ist und diese what the fuck Momente, die du hast. Und ich habe so viel gelacht. Man muss aber auch wirklich ein Fan von diesem schwarzen Humor sein.
Aber genau das ist ja auch das, was South Park macht. Ne? Also auch die Serie, das ist ja genau diese Art von Humor. Ne? Auch die Gesellschaft auf die Schippe nehmen und aktuelle Themen einfach so darzustellen mit diesem Humor. Und das haben die einfach genau so ins Game gebracht. Und wie geil ist es, dass man einfach komplett durchs South Park laufen kann. Ne? Man sieht die ganzen Orte aus der Serie, man sieht die Charaktere aus der Serie. Ich fand das Game einfach unglaublich, unglaublich gut.
Und es passt auch einfach, wie die ganzen Charaktere eingebaut haben, weil du siehst fast jeden Charakter aus der Serie.
Ja.
Und es stimmt einfach.
Es stimmt einfach.
Ja, und man konnte natürlich unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Und das ging nämlich so, indem man am Anfang beim Erstellen des Charakters seine Hautfarbe aussucht.
Oh Mann.
Und je dunkler die Hautfarbe, desto schwieriger das Spiel.
Ich glaube, das war tatsächlich nur für den Gag, ne?
Da also, stand ja nachher der Text.
Ja.
Diese Schwierigkeitsgrad beeinflusst nicht das Spiel, aber den Rest deines Lebens.
Ja, genau.
Aber dass die sowas einbauen, bestätigt einfach nur diese Schamlosigkeit.
Nur South Park kommt auch mit solchen Sachen irgendwie davon. Ne? Das muss man auch irgendwie sagen. Nicht umsonst gibt es die seit so vielen Jahren, so viele Staffeln. Und wie Arthur, wie du es gesagt hast, ne, schwarzer Humor, den musst du mögen. Ansonsten ist dieses Spiel wahrscheinlich nichts für dich. Aber wenn ihr grundsätzlich auf sowas steht und die Idee cool findet, startet mal rein, ihr werdet es nicht bereuen.
Ein Aber möchte ich noch einfügen. Das Spiel hatte, wie wir es am Anfang schon angesprochen haben, zum Release viele technische Probleme. Es gab Spielabstürze, Ruckler und was auch immer alles ist. Das hat das Spielgefühl am Anfang ein bisschen kaputt gemacht. Das wurde später nach einiger Zeit ordentlich nachgepatcht. Aber da muss man das auf jeden Fall auch mit nennen zu den positiven Punkten, diesen negativen Punkt.
Das aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Ne? Welches Game kam damals noch ohne Day One Patch raus? Also, ja. Oder bis heute noch? Ne? Also es genau.
Macht nur noch Nintendo.
Ist wie es ist. Das ist so, das stimmt.
Und die beiden South Park-Spiele sind tatsächlich des Öfteren im Angebot. Deswegen folgt uns auf YouTube und dann wird euch Enrico in seinem Format Spaß für eine Marke erzählen, wann es da ist.
Sehr gut.
Wir haben das Spiel auch bewertet und South Park, The Stick of Truth, hat von uns eine A-Bewertung bekommen.
Yeah.
Weiter geht es mit dem 11. März. Dort bekamen wir ein neues From Software Game.
Und ich hatte Geburtstag.
Und er hatte Geburtstag,
was keinen interessiert.
Danke.
Aber was uns interessiert, ist Dark Souls 2. Ja, Dark Souls 2, ne? Der zweite Teil der Souls-Reihe. Haben hier ein Action-RPG, ein Souls-like. Hä? Wer hätte das gedacht? kam damals für die PS3, Xbox 360 und für den PC raus. Und André würde sagen, der beste Teil der Souls-Reihe.
Da bin ich anderer Meinung. Das haben wir aber auch schon mal durchgesprochen in unserem
genau.
Special.
Eigentlich genau das, was man erwartet. Ne? Ist der nächste Teil, also der zweite Teil der Souls-Reihe. Und viele, viele Verbesserungen fand ich im Gegensatz zum ersten Teil. Man hat auch spieltechnisch einfach es ist einfacher geworden mit der ganzen Steuerung und sowas, fand ich. Also auch das ganze Rollen und sowas, was bei Souls sehr wichtig ist, war viel eingiebiger. Man konnte das, man hat diese Bewegungssteuerung viel mehr verstanden als im ersten Teil, fand ich, bei Dark Souls 2.
Ja, wir haben ja schon ganz gut drüber gesprochen. Ich finde auch grundsätzlich, das Spiel ist besser geworden vom Gameplay. Was fragwürdig war, sind natürlich eben so diese ganzen Gegnerplatzierungen, Leveldesign, was manchmal so ein bisschen quatschig war. Aber wie gesagt, wir haben da schon nicht wenig drüber gesprochen. Hört mal gerne quer in unser Souls-like Games-Ranking, was wir gemacht haben. Dort ist es auch mit drin. Ansonsten, Arthur, wie war es denn im Thema DLC? Weil das habe ich tatsächlich nie gespielt. Wie fandest du das zu dem zweiten Teil? Wie ist das nochmal? Scholar of the First Sin
war das. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Zwei Jahre später oder sowas. Und das DLC hat echt gut was rausgeholt aus dem Game. Für mich auch das schlechteste Souls-like, aber kein, also Dark Souls besser gesagt, aber kein schlechtes Dark Souls. So wie das von vielen dargestellt wird in dem Sinne.
Ja, jeder Whirlpool ist immer noch ein Pool. So.
Eben. Ne? Eben.
What the fuck?
Wow, so tiefsinnig.
Ich sag's dir.
Krass, ey.
Nichtsdestotrotz fand ich die Bosse, die im DLC mit eingefügt wurden, schon richtig Hammer. Schon richtig, richtig gut. Die haben sowas von Bock gemacht. Die haben nochmal diese Schwernis auf ein neues Level gebracht, würde ich behaupten. Weil dort sind in jedem DLC von Dark Souls ist immer so ein Boss mit dabei, wo du sagst, ach du Scheiße. Ne? Entweder ist es der letzte oder irgendein.
Oder der allererste, wie im Bloodborne, Alter. Erinnert ihr euch an den allerersten Bloodborne-DLC-Boss? So ein Pisser mit diesem Moonlight Sword, Alter. Boah, hab ich den gehasst.
Nee, das war kein DLC, das war im Base-Game.
Nee.
Ludwig?
Nicht Ludwig. Das war, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber das war mein, wenn ich jetzt nicht lüge, im Bloodborne-DLC, das hieß ja auch irgendwie Hunter, blablabla, der allererste Boss, der hatte auch dieses Moonlight Sword.
Oh, das kann auch sein.
Und der war ein absoluter Pisser. Aber gut, da schwufen wir ab.
aber trotzdem, das hat das Spiel für mich nochmal aufgewertet. Ich habe nochmal gestern tatsächlich zufällig gesehen, Dark Souls 2 habe ich Base Game irgendwie 100 Stunden und oder 120 und Scholar of the First Sin nochmal quasi nochmal 20 bis 30 obendrauf, ne? Ich habe da schon Zeit investiert, warum auch immer.
Warum auch immer. Nee, das Spiel ist ja auch nicht schlecht. Es hat seine Kritikpunkte, ne? Und von daher, alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz, Hase, die Bewertung.
Genau, denn Dark Souls 2 hat von uns eine Gesamtwertung B bekommen.
Yeah.
Kommen wir zum nächsten Spiel, denn am 18. März kam Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes raus. Genau, Genau, mit Ground Zeroes haben wir eigentlich so ein kleines, wirklich kleines Game, das nicht sehr, sehr lange gedauert hat, so ein Teaser-Game. Denn kurz bevor Phantom Pain rauskam, kam nämlich Ground Zeroes raus. Lange, lange nach dem Metal Gear 4 Teil hat Kojima gesagt, wir machen einen neuen Metal Gear Teil, der die Vorgeschichte so ein bisschen um Big Boss auch noch mit reinnimmt. Und hier haben wir ein Game bekommen, um so gesehen ein bisschen in diese neue Spielmechanik reinzukommen. Ne? Wir haben hier eine open-worldigere Spielmechanik, als wir das vorher hatten in den anderen Metal Gear Teilen. Und das war so gesehen so ein Teaser. Ne? Man hat eine große Mission gemacht, hat ein paar Nebensachen noch machen können und hat hier ungefähr gelernt, was mit Phantom Pain auf uns zukommen soll.
Yes, auch da selbes Thema. Wir haben schon eine eigene Folge dazu gemacht, unsere Metal Gear Story Folge. Das heißt, hört da auch gerne quer.
Das höre ich in letzter Zeit immer wieder, dass wir
Wahnsinn, ne?
irgendwelche Spiele haben, wo wir in anderen Folgen schon absolut lang und breit darüber getalkt haben.
Ist mir bei der Vorbereitung auch aufgefallen, wo ich dachte, oh wow, okay, dazu können wir theoretisch gar nicht mehr so viel sagen.
Aber irgendwann geht uns der Stoff aus, fuck.
Fuck. Aber nichtsdestotrotz, es wurde schon einiges dazu gesagt, wie gesagt, hört quer. Was ich dazu noch anmerken kann, ist, dass das Spiel für die Laufzeit, die man dort hat, das sind ja so 2-3 Stunden oder was, ne? Vielleicht 5, wenn du wirklich alles machst.
Genau, wenn du alles, wirklich alles machst.
Genau, und da war einfach der Preis damals, Price-Tag $30, beziehungsweise hierzulande 29,99 wahrscheinlich, ja, war vielen Leuten zu hoch und ist definitiv auch zu hoch für diese paar Stunden, das muss man einfach sagen.
Das muss man aber auch irgendwie ein bisschen in Klammer setzen, finde ich, weil wir haben heutzutage auch viele Indie-Games, die nicht so groß sind, so einen Spielspaß bringen und vielleicht auch einen Wiederspielwert, wie es ja mit dem Teil war. Du konntest ja, glaube ich, wenn du 100% hattest oder so, noch eine versteckte Mission freischalten mit Kojima da drinne. Und wenn du dann wirklich Bock hast, öfters zu spielen und viel Spielzeit rausholen kannst, dann ja, muss man das in Relation setzen.
Ich glaube
setzen.
Nicht, dass das Spiel eins ist, wo du wirklich irgendwie sagst, ich spiele jetzt 30 Stunden lang, weißt du,
ja,
was ich meine?
Stimme ich dir zu, aber dieses Argument muss man meiner Meinung nach immer in Klammern setzen.
Ich könnte es verstehen, wenn es ein eigenes Spiel wäre und man gesagt hätte, okay, das ist jetzt ein eigenes Spiel und ich zock's öfter, aber eigentlich ist es ja nur wirklich ein Teaser-Game zum richtigen, ja, Spiel. Und das richtige Spiel hat dann ja auch nochmal einen Vollpreis
gekostet. Ich wollte gerade sagen, wenn du so möchtest, ist das komplette Metal Gear Solid 5 Erlebnis $100, 100 Euro?
Ja,
so
ungefähr in die Richtung müsste es gehen.
Das ist schon crazy. Krass. Das ist schon crazy. Aussage. Also wenn du heute ein Spiel für 99 Euro rausbringen würdest, würden die Leute Riot gehen. Sie haben es damals halt so gemacht.
Ja, guck dir mal jetzt an, bei GTA 6 hieß es ja gerade Gerüchte, dass das irgendwie über $100 kosten sollte. Mhm. Da hat das ganze Erlebnis schon $100 gekostet. Ne?
Ja.
Und
ja.
Ist halt ein bisschen klar aufgeteilt in 2 Games so gesehen, aber finde ich auch schon sehr, sehr happig. Und kann ich die Community auch verstehen.
Wir sind uns aber alle einig, dass es keinen Sinn macht, ein Spiel unnötig zu verlängern, künstlich zu verlängern, wie Ubisoft das ja ganz gerne macht.
Ich meine, nichtsdestotrotz, du hast ja, es ist ja das, was du hier spielst, ist ja in Phantom Pain nicht nochmal drin. Ne?
Ja, ja.
Das muss man ja sagen. Ist jetzt nicht so, als würde man sagen, du hast nochmal abgecashed bei dem fertigen Spiel. So ist es ja nicht. Aber schon hart. Einfach hart. Berechtigte Kritik in meinen Augen von daher. Aber ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. Was haben wir diesmal für eine Bewertung, Hase?
Genau, von uns hat Metal Gear Solid Ground Zeroes eine B-Bewertung bekommen.
B-Bewertung.
Und dann geht es auch weiter. Wir bleiben im März, der 21. März mit Infamous Second Son. Genau, wir haben mit Infamous ein Open-World-Action-Adventure, wo wir einen Charakter spielen, Delson hieß er, glaube ich, der Superkräfte bekommen hat. Und ähnlich wie auch schon hier Saints Row 4, wo wir drüber gesprochen haben, wo man ein bisschen als Superheld über die Open-World fliegt, man immer neue Fähigkeiten bekommt, haben wir hier bei Infamous das Gleiche. Das ist auch der zweite Teil, wenn ich es richtig habe, von Infamous. Mhm. Genau, und das ist das Spiel, das mit diesem Genre angefangen hat. Und genau dieses Spiel wurde auch dann von Saints Row so ein bisschen auf die Schippe genommen mit dem vierten Teil. Hier haben wir jetzt ein bisschen neuere Funktionen reinbekommen, bessere Steuerung reingekriegt als im ersten Infamous-Teil. Die Story geht dort weiter. Genau, man hat mehrere Sachen, die man auch erkunden kann, die es vorher noch nicht gab. Also so ein typischer zweiter Teil eines Games.
Wir spielen den Bruder vom ersten Teil. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf vom ersten Teil. Im ersten Teil hatten wir ja den Dude, der Blitz-Superkräfte hat. Hier spielen wir seinen Bruder, der mit Feuer spielt. Und mit Feuer spielt. Und das, was mich beeindruckt hat oder an dem Spiel sehr erinnert hat, sind die alten Spider-Man-Teile. Irgendwie hat man immer dieses Gefühl gehabt, dass man durch die Stadt jumpt, bisschen hier, bisschen das, ne? Und wie so eine schöne Spider-Man-Open-World einfach. Die Kämpfe waren so ein bisschen ähnlich tatsächlich auch. Und das, was mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist, sind die Bosskämpfe. Die waren auch irgendwie mit Fähigkeiten versehen und alles und haben echt gut Bock gemacht.
Mir gibt das auch so ein bisschen Venom-Vibes. Also einfach, weil du ja dieses Karma-Moralsystem hast, wo du sagen kannst, ich will doch der Gute sein oder ich gehe doch ein bisschen ins Böse. Ich aus meiner Perspektive immer ganz gerne so einen kleinen Anti-Helden gespielt habe. Deswegen gibt es mir so Spider-Man-Venom-Vibes. Finde ich total genial.
Stimmt allerdings.
Was ich an diesem Game oder dieser Game Art auch so geil finde, ist einfach, du hast richtig den Progress gemerkt. Du fängst an als Charakter und hast so ein paar Fähigkeiten und merkst so, ah, das ist schon ein bisschen schwer. Und du wirst aber in dem Progress des Games, den du machst, extrem schnell, extrem viel besser. Ne? Also viele neue Fähigkeiten. Du hast, wirst immer schneller und so. Und das merkt man, dass man einfach diesen wirklich stärker wird. Und das fand ich immer so cool, was aber eher der negative Punkt war. Du hattest sehr viele Nebenaktivitäten und die waren alle sehr gleich. Und irgendwie hat sich das da nämlich angefühlt, als würden die mit diesen Nebenaktivitäten einfach versuchen, Zeit reinzukriegen, dass du einfach dieses Spiel ziehst, was ich so sehr, sehr schnell, sehr langweilig fand.
Wieder dieses Spider-Man-Vergleich. Früher hatten wir dann ja bei den Spider-Man-Teilen auch diese Pizza-Auslieferungsgeschichten, die wir hatten. Da war es ja noch übersichtlich. Aber je mehr wir in diese Zeit jetzt reingehen, 2014 und auch weiter, wurde das auf Masse gemacht. Wie auch Ubisoft, was wir schon mal gesagt haben, immer und immer mehr reingepackt haben, um diese Spielzeit künstlich zu verlängern, was nicht immer ein Mehrwert ist.
Aber auch gleichzeitig, man muss dazu sagen, die Spieler haben es ja auch so ein bisschen verlangt. Ne? Hätten die Leute keinen Bock gehabt auf diese großen Welten, dann würden sie auch gar nicht erst entwickelt werden. Klar, größer, schneller, besser ist ja immer so ein Punkt, wenn du Spiele entwickelst oder allgemein. Das heißt, das hat sich natürlich ein bisschen entwickelt, aber nichtsdestotrotz, die Leute hatten ja auch Bock auf sowas. Das siehst du allgemein an der Entwicklung in der Zeit.
Das ist ja das Problem, was wir zu dieser Zeit hatten. Spieler wollten für das Geld, für den Standardpreistitel, der halt damals da war, so viel Spielzeit wie möglich. Und daran wurde gemessen. Hat ein Spiel wenig Spielzeit, war es sofort Kritik. Und heutzutage sehen wir das ganz anders.
Genau, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich mich gerade wirklich erinnere an dieses, okay, das Spiel hat so und so viel Spielzeit. Das war wirklich eine Zeit lang Benchmark.
Ne? Zeitschriften und so weiter, überall stand ganz groß, so viel Stunden Spielzeit.
Verrückt, wenn du dir das heute überlegst. Ich möchte ja nicht unbedingt ein Spiel haben, das so und so lange dauert oder je mehr Spielstunden, desto besser, sondern gib mir gute Stunden, die investiert sind. Aber ich gut. Ne?
Heutzutage nicht mal die Zeit dafür, so ein 120-Stunden-Spiel zu zocken.
Voll. Vielleicht wertest du dein Leben jetzt einfach anders, Mann.
Ja, Mann.
Stimmt. Ja, vielleicht hätte damals schon gesagt, okay, so und so viel Spielzeit, das ist mir meine Lebenszeit nicht wert, so ungefähr. Vielleicht war das der Punkt und wir haben es alle nicht verstanden.
5-Stunden-Spiel, yeah! Aber
man hat ja auch mit der Zeit oder jetzt ganz, ganz andere Ansprüche an Spiele, ne?
Ja.
Damals zu der Zeit war es so, dieses ganze Open-World-Konzept war noch relativ frisch, war relativ neu. Natürlich haben die Entwickler versucht, irgendwie diese Open-World zu füllen, wenig Erfahrung mit Open-World-Games. Und dann mussten die halt irgendwelche Nebenaktivitäten reinklatschen, damit du Spielspaß hast oder dass du dann nicht einfach nur diese Open-World hast, aber nichts machen kannst. Heutzutage ist es ja so, wir haben Open-World-Games satt.
Ja.
Fast alles kam als Open World raus. Am Ende war Open World schon mehr als nicht Open World und man hat sich mal gefreut, wenn ein nicht Open World Game rauskam.
Absolut.
Ich habe Albträume von Open World Spielen gehabt.
Wirklich, ey. Das ist so, als würde ich auch in einer offenen Welt leben.
Mittlerweile echt fast ein bisschen negativ behaftet, ne? Aber gut.
Und ja, heutzutage haben die halt durch diese ganzen Erfahrungen mit diesen ganzen Open World Games, wissen die, wie man eine Open World auch viel besser gestaltet, ne? Nicht mehr, ich sammle dort 100 Federn und dort 100 Schildkröten, dann fusioniere sie und danach musst du nochmal 100
Papayas.
Giraffen und Papayas sammeln. Oder auf Giraffen reitend Papayas sammeln. Man weiß es nicht.
Das ist kein Krieg wie Wölfe gegen Maden oder Drachen mit Menschen. Das ist ein Krieg wie Drachen reitende Wölfe mit Menschen nach Maden. Nein, ich hab's verkackt. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich liebe das Zitat.
Oh ja, Scary Movie, guter Film. Könnt ihr auch mal ziehen. Nee. Aber genau, und deswegen ist es halt so, dass wir heutzutage einfach von der mehr Qualität als Quantität haben wollen. Und
Richtig. Ist auch richtig so. Ne? Eine Frage zum Abschluss habe ich nochmal. Weiß jemand sicher, ob es jetzt Infamous oder Infamous heißt?
Das ist ein Thema, darüber könnten wir 2 Tage sprechen, glaube ich.
Okay, fangen wir an.
Wir nennen es einfach Infamous.
Infamous, Second Son. Ich mache mal die Bewertung, also weil ich Bock habe, hat ein B bekommen von uns.
Infamous. Boah, ich glaube, ich kaufe mir ein Chamäleon und nenne es Infamous.
Infamous.
Ja. Das nächste Game, am 27. Mai kam Watch Dogs raus. ja, Watch Dogs, ein, wollte gerade schon sagen, ein bisschen GTA-Abklatsch. Also es ist schon, hat schon so ein bisschen
der GTA-Killer.
Der GTA-Killer, ja.
Pause ja. Nicht.
Genau, ein Open-World-Action-Spiel von Ubisoft. Man spielt einen Hacker und das ist eigentlich auch das Hauptprinzip des Games. Man kann alles und überall hacken. Action-Shooter-mäßig, ähnlich wie GTA-Style. Man kann Autos fahren, man kann Autos klauen, man kann sich überall in Kameras reinhacken und solche Sachen. Viel, viel Open-World-Nebenaktivitäten, auch genau hier wieder viele sehr, sehr gleiche Sachen. Ich weiß noch, damals, bevor Watch Dogs rauskam, gab es ja diese große Ankündigung, boah, jeder NPC hat so seinen eigenen Lebensstil und eine eigene Lebensgeschichte und so. War dann aber sehr ernüchternd, was dann am Ende dabei rauskam. Da wurden einfach irgendwie Daten generiert, wo dann stand, ja, das ist Frank Dieter Jeffrey in Famus und der arbeitet als Bürokraft im da und da und ist so viele Jahre alt und
verdient
hat,
so und so viel.
Genau,
so,
ja, und dann haben die einfach irgendwas generiert und so getan, als ob, ja, jeder NPC hat so sein eigenes Leben. Naja, natürlich, kannst halt hingenerieren, ne?
Drei Listen oder sowas gehabt oder vier Listen, woraus die einfach zufällig ein paar Spalten genommen
genau,
haben.
Genau,
und das dann zusammengefügt haben.
Ja. Hatte aber ansonsten ja auch keine weitere Relevanz. Das heißt, die NPCs hatten ja keinen eigenen Tagesablauf oder sowas, sondern sie liefen trotzdem random durch die Gegend. Ja,
richtig.
Ob das jetzt einem wichtig ist oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber die Ankündigung, ey, die sind alle super crazy und haben eigene Persönlichkeiten. Das ist halt Quatsch.
Stimmt, ich kann mich irgendwie an Memes erinnern, wo dann, keine Ahnung, so ein Dude war, Hausmeister, Beruf und dann, keine Ahnung, 3 Millionen verdient hat oder was weiß ich. Also, völlig random Zeug einfach nur.
Hä, das kriegt man doch als Hausmeister, nicht?
Wie, nicht?
Doch,
ne?
Was ich noch ganz gut in Erinnerung habe, ist, wir kennen es ja aus Filmen oder Spielen generell, da versucht man ja immer den Zeitgeist zu treffen. Ob das jetzt Piratenfilme sind, die mega angesagt sind oder, keine Ahnung, Sci-Fi oder Mittelalter oder was es auch immer ist. Und damals hat Watch Dogs ganz zufällig, würde ich schon fast sagen, den Zeitgeist extrem getroffen mit diesem ganzen Hacking. Der Titel, der Name war so in aller Munde, das war so im Hype. Oh, ich kann Hacker spielen, ich kann alle möglichen Sachen hacken und ich laufe da einfach wie bei GTA rum und mache in der Welt, was ich will. Und das war einfach so besonders, das kannte man von anderen Spielen nicht so und hat für sich so den eigenen Zeitgeist getroffen.
Zufälligerweise tatsächlich im Jahr 2014 kam der Film Who Am I?
Oh, stimmt, ja.
Passt ja perfekt.
Ja. Ne? Also. Aber ist auch verständlich. Also wir sind da in einer Zeit, wo Smartphones einfach bei jedem in der Tasche waren. Mhm. Also Smartphones wurden von der Performance her einfach genauso stark wie manche die Rechner, die wir zu Hause stehen hatten. Und du warst immer und überall erreichbar. Du hattest immer und überall dein Smartphone dabei. Und genau hier haben wir das mit dem Game. Ne? Sein Hauptwerkzeug ist sein Smartphone. Und mit diesem Smartphone kannst du Gespräche von anderen abhören. Du kannst Ampelsteuerung manipulieren, du kannst Kameras manipulieren. Und das ist so ein, jeder kann sich in diesem Moment eigentlich selber angegriffen fühlen, weil er denkt, boah, was ist, wenn das wirklich passiert? Ne? Ja. Und
damals hatte ich das Gefühl gar nicht. Heute denke ich umso mehr, dass ich mit genau dieses Szenario, du läufst durch die Gegend und irgendjemand könnte dich mit dem Handy einfach hacken. So, damals war das okay, irgendwie cooles Gameplay, aber so in den Köpfen, zumindest in meinem Kopf, noch nicht angekommen, dass das schon so sein könnte. Ne, und heutzutage, alles, was hacking-technisch angeht, das ist ja so crazy, wie schnell du irgendwo einfach sämtliche Daten herausgibst und auch easy gehackt werden kannst, wenn jemand dich hacken will. So,
ja.
Ne? Ich will jetzt keine Angst hier verbreiten, aber effektiv ist es einfach leider so. Ne?
Genau, und sonst zum Gameplay noch zusätzlich, also Hauptding war dieses Hacking, aber sonst war es halt sehr viel auch mit Schusselementen, dass man dort irgendwo Leute abballern musste, Schleichelemente ähnlich, ja, eigentlich so ähnlich, wie man auch diese GTA-Missionen kennt, ne?
Ich finde tatsächlich, es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Assassin's Creed, auch mit dem Movement der Charaktere, die Bewegung, wie die aussehen, ist ja auch von Ubisoft Montreal. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Engine dafür genommen haben und einfach eine neue Welt mit vielleicht noch Autos dazu, mit Technik dazu gemacht haben. Aber das Grundspiel vom Gameplay, Schleichen und so weiter, in meinen Augen extrem ähnlich an den alten Assassin's Creed.
Oh, das merkt man erst jetzt, wo du es gesagt hast, wenn er die Map zum Beispiel öffnet und alles Mögliche, das sieht absolut ähnlich aus.
Ja. Und wenn er nach vorne läuft und sich umdreht, ist 1:1 dieselbe Bewegung.
Und genauso wie er hier Auto fährt, fährt er bei Assassin's Creed Auto.
Stimmt.
Mit den Kutschen.
Ja. Weil Watch Dogs spielt ja auch im Mittelalter, oder nicht?
Ja, ja, genau.
Ja.
Aber das andere
Mittelalter. Nee, warte, der hat gar kein Schwert.
Sicher?
Gibt's nicht irgendwo ein deswegen, Schwert? Weil er Knarren hat.
Das muss er sich noch hacken.
Oder spielt Assassin's Creed in der Neuzeit.
Und da gibt's Knarren ab dem zweiten Teil.
Hatte Gaspar Assassin's Creed nicht ein Smartphone? Ich bin mir nicht sicher.
bei Ubisoft weiß man nie.
Auf der Steintafel.
Also stimmt, da hättest du eine Lootbox kaufen. Du
hast einfach Steintafeln gehackt, Mann. Nur wenn ihr das DLC kauft, ne?
Ja, richtig. Das Assassin's Creed Origins Smartphone DLC.
Ich fand's damals nur so ein bisschen quatschig, immer diese Verbindung, er ist ein super crazy Hacker, aber wenn alles nichts mehr nützt, kann er auch schießen. läuft durch die Gegend mit seinen Knochen.
Abknallen.
So, weißt du, wie ich meine? Das ist immer so, naja.
Also ich meine, wir spielen hier in Chicago, das ist in Amerika und da ist das doch gang und gäbe.
Das ist Chicago vor dem Angriff.
wow.
Und da sind wir bei Scary Movie. Genau, Watch Dogs von uns eine B-Bewertung bekommen. Weiter geht es mit einer ganz anderen Richtung, denn am 30. Juni kam Divinity Original Sin raus.
Larian!
Oh yeah, Larian Studios. Der erste Teil von Larian Studios, also zumindest mit der Divinity Original Sin Reihe. Ich glaube, davor hatten die ein, zwei Spiele, zwei kleine gemacht.
Mhm. Kennt man nicht.
Genau, kann jetzt den Namen auch nicht wiedergeben, ehrlich gesagt. Die waren aber nicht so ein Bringer. Und Divinity Original Sin 1, das war der Titel, womit Larian Studios dann wirklich den Durchbruch dann geschafft hat. Und dieses Spielegenre wirklich gefestigt hat, weil wir hatten, das ist ein Turn-Based-RPG dann dementsprechend, nur mit dem Twist, dass du quasi die Figuren auf dem Feld bewegen kannst. Ähnlich wie, sag ich mal, Fire Emblem, so ähnlich. Zwar nicht im Hexgrid, sondern einfach nur open.
Heutzutage können wir es natürlich am besten vergleichen mit Baldur's Gate 3. Es ist Baldur's Gate 3 nur mit einem anderen Fähigkeiten-Kampfsystem. Ähnlich, ein bisschen eigene Geschichten mit reingebastelt, eigene Systeme mit reingebastelt. Aber wenn ihr Baldur's Gate 3 mal gesehen oder gespielt habt, das ist der Rohling davon.
Ja, die Urversion, sagen wir mal so. Und damit hat Larian Studios alles abgeräumt. Ich fand das so gut, das Ding. Storytechnisch gab's richtig geile Sachen. Die Musik, das Skillsystem, alles, die ganzen Spells.
Ja, die Spells, die verschiedenen Kategorien, die es gibt mit Metamorph und so weiter, wo du dich verwandeln konntest.
Ja.
Oder deine Gegner in Hühner verwandeln konntest, irgendwelche Tentakeln bekommen kannst. Auch schon so ein bisschen D&D angelehnt und es macht so viel Spaß. Den zweiten Teil finde ich noch viel, viel geiler, weil dieser natürlich optisch auch viel rudimentärer noch ist. Man sieht, dass die Technik noch nicht so weit ist wie in Original Sin 2. Aber man sieht, dass das gleiche Fundament ist. Also der zweite Teil wurde fest darauf aufgebaut. Die Map sieht ähnlich aus, die ganzen Kisten, die Fässer, die Charaktere, die Fähigkeiten sehen alle ähnlich aus. Die ganze UI sieht ähnlich aus, die haben nur richtig poliert.
Oh ja, hundertprozentig. Die hatten dann die Erfahrung gehabt, wussten, was gut ist und darauf haben die aufgebaut, so wie es sein muss normalerweise. Und die ganzen Twists, die Charaktere sind so einfach einzigartig. Viele davon gibt es ja auch im zweiten Teil tatsächlich. Und storytechnisch geht's weiter. Und ich bin froh, dass Larian Studios es damit geschafft hat, weil sonst hätten wir Baldur's Gate 3 nicht. Mhm. Von 4 reden wir noch gar nicht.
Was die auch gemacht haben, ist das Koop. Du konntest das ja Splitscreen zocken oder online mit einem Kumpel zusammen oder mit einer Freundin zusammen. Das hat so einen eigenen Charme. Ich weiß, dass du Baldur's Gate ja mit Alex gezockt hast.
Genau.
Und auch Divinity Original Sin 1 und 2 konnte man so zocken. Es macht Spaß, mit einem Freund nochmal die ganze Welt neu zu erleben, weil du ja so viele Möglichkeiten hast, wie es nachher ausgeht. Du bist ja, da gibt's unendlich viele Möglichkeiten, wie du die Quest fertig machst. Das ist jedes Mal was Neues zu erleben. Wie bei D&D, Pen, Paper und was auch immer.
Definitiv. Allein schon die Charaktere, der Skillbaum. Du kannst in einen Skillbaum reingehen, du kannst aber auch einen Battlemager stellen und dann in verschiedene Skillbäume reingehen. Mhm. Also das Skillsystem muss man wirklich sagen, ist so gut gemacht. Im zweiten Teil natürlich verfeinert, aber du kannst alles bauen, was du willst. Natürlich gab es ein paar Mängel, das muss man sagen, an dem ganzen System. Zum Beispiel, es war einfach viel, viel stärker, wenn du auf eine Richtung gegangen bist, entweder physischer oder magischer Schaden, weil Gegner und man auch selber hatte zwei verschiedene Rüstungen. Einmal die physische Rüstung und einmal die magische Rüstung.
Und Hybrid zu spielen macht ja keinen Sinn, weil du dann beide Rüstungen runterknallen musst.
Genau, richtig, bevor du den Damage machen kannst tatsächlich. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Das heißt, man geht entweder nur physisch oder auf magisch. Das haben die zum Glück mit Baldur's Gate 3 nicht mehr gemacht, weil musste ja nicht, das System war ja etabliert, das Dungeons & Dragons System, und da gibt es nun mal sowas nicht. Deswegen, daraus wurde aber auch gelernt und ich freue mich auf das nächste Spiel von Larian Studios. Das wird ja kein Baldur's Gate sein, das ist ja schon klar. Und viele vermuten und irgendwann kommt es auch, ein Divinity Original Sin 3. Wer weiß, ob das der nächste Titel wird oder wir dazwischen noch irgendwas anderes bekommen. Aber ich hoffe natürlich auf Divinity.
Das Spiel hatte auch noch einen anderen Kritikpunkt, dass es aber nicht nur auf das Spiel bezogen, sondern generell auf das ganze Genre dieser taktischen, isometrischen RPGs. Und zwar ist es doch umfangreich und schwer für Einsteiger, weil es so viele Systeme gibt, so viele Möglichkeiten gibt. Ich weiß es noch ganz genau aus dem zweiten Teil, den ich ja ganz gerne jetzt hier nenne, wo du auf der Insel bist am Anfang und einfach gesagt wird, ja, hier, versuch jetzt einmal rauszukommen.
Ja.
Und du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Weil diese Insel, da kannst du alleine 60 Stunden drauf verbringen, wenn du das möchtest, wenn du alles machen möchtest. Es so viele Geheimnisse und Möglichkeiten gibt, was neue Spieler doch krass abschrecken kann. Man muss offen für dieses Genre sein. Aber da kann Larian natürlich nicht das ganze Genre auf den Kopf stellen. In Baldur's Gate 3 haben die es viel besser gemacht. Auch mit einem System D&D, was vielen Leuten bekannt ist. Da ist der Einstieg besser gewesen, zu einer großen Fanbase schon. Aber ich habe auch Hoffnung, wie Arthur sagt, mit dem nächsten Teil, dass die da gut mit anknüpfen werden.
Trotzdem war Divinity sehr viel offener. Man konnte zum Beispiel im Akt 1, das ist eine Insel, rein von der Fläche gar nicht so groß, aber die war voll bepackt mit allem Möglichen und irgendwelche Tunnelgeheimnisse und überall. Dann war dann Eisdrache und du konntest ihn entweder befrienden oder gegen ihn kämpfen, was immer du willst, weißt du? Und richtig, richtig gut. Das, was Divinity auch fantastisch gemacht hat, der erste Teil angefangen, der zweite Teil um einiges besser, sind die Interaktion von Feld, Elementen, Spells, alles Mögliche. Mhm. Als Beispiel nehme ich mal, du hast den Spell Öl. Schmeißt Öl auf den Gegner. Das zündest du an. Das versehst du dann auch noch mit Gift, das explodiert auch nochmal. Mhm. Dann schmeißt du Regen drauf, das Feuer löscht sich, dadurch entsteht Rauch, beziehungsweise Dampf eher gesagt, was in diesem Gebiet bleibt. Diesen Dampf kannst du zum Beispiel mit Blitz angreifen, dann entsteht ein Blitzdampf, der den Gegner damaged und so weiter.
Das ist echt krass gewesen, was du da machen konntest.
Ja. Und das war so, du hast immer geguckt, welches Spells kann ich noch, welche Interaktion kann ich noch finden.
Das Nervigste war Wasser und dann das einzufrieren. Wenn du so eine riesen Eisfläche hast und kein Charakter kann mehr laufen.
Ja, zack, Zug gewastet, abgepackt.
Eigentlich könnte man auch Chemieunterricht einfach Divinity zocken lassen.
Ja, hundertprozentig.
Petition sofort.
Wir wollen Divinity in den Schulen.
Ja. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen die Bewertung von uns wieder. Denn wir haben Divinity Original Sin ein A gegeben. Verdientes A. Und ich finde, nur der zweite Teil hat es besser gemacht.
Ja.
Genau. Und wenn ihr Divinity auch bei euch in der Schule haben wollt, dann kauft es euch.
So wie damals. Counter-Strike und sowas auf dem USB-Stick und dann im Informatikunterricht.
Haben wir natürlich Divinity nie gemacht. Nein.
Nein, habe ich gesehen im Film.
Habe ich im Trailer gesehen.
Während des Unterrichts habe ich den Film geguckt.
Damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel unseres Part 1.
Aber ein Knaller.
Oh, ja. Ein nicht mal wirklich richtiges Spiel, muss man eigentlich sagen. Aber es kam P.T. raus.
Slipped Dina Elbum. Lord Dina Elbum, listener. To Lord, halt im Rüst. Kan du höra din egen själs skrik? Låt oss välja. Min röst som förtäljer framtiden, eller?
Mit PT hatten wir hier einen Teaser, ein Teaser-Game, was eigentlich auch relativ kurz war, aber auch viele Features eingebaut hatte.
Ein Playable-Teaser, ja.
Genau, ein Playable-Teaser, der ein neues Silent Hill anteasern sollte. Und hinter diesem Spiel steckte niemand anderes als einer der wundervollsten Menschen auf dieser Welt, Kojima.
Und Guillermo del Toro.
Die genau.
haben zusammen gearbeitet. Eben Guillermo del Toro, der Horror-Filmemacher hauptsächlich, woher man ihn noch kennt, Regisseur. Und Kojima haben sich zusammengesetzt und gedacht, machen wir mal was Geiles. Wie du sagst, PT heißt das Ganze, Playable Teaser. Mehr war nicht bekannt. Es war auch nicht bekannt, dass es von Kojima kommt, sondern das Ding wurde einfach rausgeblasen.
Einfach gedroppt.
Die Leute fanden es geil, weil es was Neues war zu dem Zeitpunkt. Dieses Walking Simulator Horror Ding war geboren in diesem Moment, muss man sagen. Kojima wieder Vorreiter in verschiedenen Bereichen gewesen, aber hier auch. Und ganz am Ende, wir nehmen es jetzt einfach direkt vor, wie du schon gesagt hast, kam tatsächlich, sag mal, wie heißt nochmal der Schauspieler?
Norman Reedus.
Norman Reedus, dankeschön, der eben auch Daryl aus Walking Dead gespielt hat oder mit dem Kojima danach und Guillermo del Toro alle reingeschmissen hat in sein Death Stranding-Projekt. Mhm. Ankündigung Silent Hills, das neue Spiel eben der Silent Hill-Reihe. Völlig crazy. Das hat damals mein Herz erwärmt und sehr, sehr viele Dinge mit mir gemacht.
Warum ist es denn jetzt eigentlich nicht gekommen? Gab es da einen Grund für, der dir dann vorhin ist?
Boah, ganz genau bin ich da jetzt auch nicht mehr drin. Ich weiß nicht,
keine Ahnung.
Ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie einen definitiven Grund gab oder ob uns jemals gesagt wurde, warum nicht.
Ist das nicht, weil damals Konami Silent Hills rausbringen wollte und Konami und Kojima sich ja gestritten haben?
Kann auch sein. Kann sein, dass das irgendwie damit zusammenhing. Ganz genau weiß ich es leider auch nicht. Aber es ist so schade, dass dieses Game niemals final rauskam.
Sehr, sehr schade. Ich meine, es gibt, glaube ich, auch wenige Spiele, die so ein großes Fragezeichen in der Community hinterlassen hat und so viele Diskussionen. Also dieses Game, vielleicht einmal, wie funktioniert dieses Game? Wir sind in einem Haus und haben einen Flur mit zwei, drei kleinen Räumen.
Ja.
Man geht einfach diesen Flur entlang. Und man kommt am Ende des Flurs in so einen Keller. Und man wacht auch in einem Keller auf, genau. Geht raus, geht den Flur entlang und dort sind Bilder, verschiedene Gegenstände, Telefon und sowas alles. Und wenn man dann durch den Flur durchgegangen ist und wieder in den Keller reingeht, kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Und das passiert die ganze Zeit. Man geht die ganze Zeit diesen Flur entlang.
Ewiger Loop.
Man kriegt aber nichts erklärt. Und man muss bestimmte Dinge machen, um in die nächste Ebene so gesehen zu kommen. Also du kommst wieder in den gleichen
Cycle.
Genau, in den nächsten Cycle. Du kommst wieder in den gleichen Flur. Aber der Flur verändert sich.
Ja.
Es kommen immer düstere Sachen. Ich weiß, man hört Babyschreie, geht ins Badezimmer und da liegt dann ein Fötus im Waschbecken. Das Telefon klingelt, man kann rangehen. Die Bilder musste man mit interagieren. Man sieht voll oft eine Geisterfrau. Zum Beispiel im Flur war in der Mitte oben ein Balkon, wo man nicht hochgehen konnte, aber hochgucken konnte. Dann stand da auf einmal eine Geisterfrau und man hat aber nicht erklärt bekommen, was man machen muss, um in den nächsten Cycle zu kommen. Und ja. Das Ziel dieses Spiels war es, aus diesem Haus rauszukommen.
Ja.
Und nur wenn man wirklich alle Rätsel, sage ich mal, gelöst hat, schafft man es am Ende auch rauszukommen.
Dieses Spiel hat so viele Horrorspiele in der Zukunft dann inspiriert, weil wir hatten schon eine Zeit lang ein Horrorspiel-Loch, die einfach nur langweilig waren und die nicht gut waren. Und darauf haben viele angeknüpft. Ich habe einen Titel ganz groß im Kopf, den ich mit Hase gespielt habe, und zwar Visage hieß er, meine
ich.
Oh
ja, richtig.
Der sehr ähnlich dazu war, auch sehr gut war, weil dieses Horrorelement mit diesen Loops und durch ein Haus laufen, interagieren oder versuchen rauszukommen, so gut funktioniert. Der Titel wurde ja dann irgendwann aus den Stores rausgenommen, man konnte sich den nicht mehr holen, wegen den genannten Problemen. Und ich weiß noch ganz genau, dass dann Leute noch dieses Spiel auf der Konsole drauf hatten und ihre Konsolen teilweise für 800 Euro verkauft haben oder mehr, nur weil Leute noch dieses Spiel spielen wollten. Das war ein Riesenhype.
Ja, aktuell nicht mehr runterladbar, nicht mehr spielbar. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, wenn man es auf der PlayStation irgendwie hat, durch Emulation da ranzukommen mittlerweile. Mhm. Ich habe es tatsächlich noch auf der PlayStation, ist es halt nicht abspielbar.
Verkauf.
Wir verkaufen niemals. Aber super interessant, was das alles ausgelöst hat. Ne? Aber auch das Spiel so geil. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe danach zwei Tage lang, beziehungsweise zwei Nächte lang mit Licht anschlafen müssen. Ist so. Ich bin ein kleiner Schisser. Ich geb's gerne zu. Und nachdem wir das gespielt haben, war für mich over. Komplett over. Diese ganzen Elemente, diese Soundeffekte, die da drinne waren, ich weiß noch, als wir dann geguckt haben, wie kommen wir in diesem Kackspiel eigentlich voran? Mhm. Wir wussten es nicht, keiner wusste, wie man spielt. Und dann Guides geguckt, okay, du musst mit dem Geist reden und sowas. Das heißt, Mike von der PlayStation, von dem PlayStation 4 Controller freischalten, damit du mit dem Geist reden kannst. So angeblich hat das und das gemacht, wenn du die und die Sachen sagst. Fakt ist, es gab irgendwie eine Interaktion durchs Mike. Welche genau hat man nie herausgefunden, meine ich.
Zwei Chickenburger, zwei Cheese,
Soul Date Cola. So ungefähr. Oder wenn du kriegst ja die ganze Zeit so Informationen, irgendwie die und die Person ist gestorben, anscheinend war das irgendwie häusliche Gewalt, der Vater hat das und das gemacht und wenn du die Namen der Toten sagst, dann reagiert der Geist so und so. Es war so geil, wirklich der absolute Shit. Ich träume von diesem Spiel,
weil es geil war. Aber das ist so Kojima einfach nur, weißt du, solche Elemente da reinzubauen Und das, wenn das Spiel tatsächlich rausgekommen wäre, in vollen Zügen und alles Mögliche, das hätte alles abgerissen. Kojima, Guillermo Toro und Norman Reedus ist ein Erfolgskonzept, ne?
Ja, ganz ehrlich, wenn es die Möglichkeit gäbe, das Spiel, was also PT, in Real Life zu erleben, ich wäre sofort dabei. Ich würde da reingehen. Was vielleicht auch noch krass ist, was mir gerade so einfällt, nachdem PT dann ja gecancelt wurde oder beziehungsweise rausgenommen wurde, haben ja einige sich die Software selber genommen und einfach mal komplett auseinandergenommen und haben dort eine freie Kamerasteuerung eingebaut.
Ja.
Und sind dann mit dieser freien Kamerasteuerung rumgeflogen. Also man hat hier eigentlich ja First-Person-Sicht,
ja,
und dann konnte man rumfliegen und halt sich die Maps angucken und so. Und dort hat man dann gesehen, dass die ganze Zeit über, das ganze Spiel, immer wenn du rumläufst, der Geist hinter dir ist. Oh, der Geist verfolgt dich die ganze Zeit. Und das sieht man natürlich im Spiel nicht, weil man First-Person hat. Und da sind auch keine Spiegel oder so, die reflektieren, wo man das sehen könnte. Aber der Geist ist die ganze Zeit hinter dir.
Ja, und wenn du dann zu lange in einem Cycle verbringst und falsche Sachen machst, dann kriegst du natürlich auch den klassischen Jumpscare. Ne?
Genau.
Dann wirst du getötet quasi und musst nochmal dann den Cycle von vorne starten. Aber das gibt so einen spooky Moment, als man herausfindet, das Ding ist die ganze Zeit hinter dir. Das ist für mich
voll geil. Ich liebe sowas, ja.
Schade, dass man es nicht mehr spielen kann, sondern noch irgendwie online auf YouTube und wo auch immer sehen kann. Also den absoluten Shit werdet ihr nicht mehr haben.
Den absoluten Shit. Ey, ganz ehrlich, wenn es sowas als Escape Room gibt, sagt Bescheid, ich mach das. Ich hab Bock.
Oh, müssen wir mal echt sowas erstellen vielleicht. So ein vieles Escape Room. Escape Room.
Entkomme dem Podcast.
Oh nein, der Podcast kommt auf mich zu.
Ja, viel mehr gibt es zu PT auch nicht zu erzählen, denke ich. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr auf so Horror-Sachen steht. Leider nicht mehr spielbar. Von uns hat PT eine S-Bewertung gekriegt.
Muss. Das erste Mal hat es ein Spiel reingeschafft, das nicht mal wirklich ein Spiel ist.
Ja, ne?
Das stimmt allerdings.
Das ist so.
Vielleicht sollten wir eine Petition starten.
Ich glaube, die gab es schon.
Ja?
Ich bin mir relativ
einige sicher. Male bestimmt schon.
Ja. Vielleicht ist sie schon alt. Vielleicht müssen wir nochmal starten.
Nochmal starten.
Ja, mal gucken. Wir kriegen ja jetzt bald das neue Silent Hill. Vielleicht ist das ja auch ganz geil. Wird zwar kein PT und da hat nichts Kojima mitgemacht, aber gucken wir mal, was da
passiert. Also im Endeffekt sitzen die jetzt alle zusammen in einem Wohnzimmer und chillen ja. Die machen ja alle gerade zusammen Death Stranding.
Ja. Ja.
Die sind alle am Start. Also theoretisch, wie du sagst, es müsste nicht PT heißen, aber sie könnten sowas
TP
machen.
TP. Teasable Player.
Teasable Player.
Teasable Player. Richtig gut.
Einer muss einfach zu Konami gehen und sagen, was letzte Preis? Was letzte
Preis? Ja, aber damit Preis. Sind wir schon mal durch mit dem Part 1 des Jahres 2014. Man merkt, das haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt, das sind irgendwie Spiele, die so vorkamen, als hätten wir die gestern erst gespielt.
Mhm.
Ja. Ja, also solche Sachen wie
11 Jahre.
11 Jahre, ne? Das mhm. ist schon verrückt. Aber wir kommen immer näher an die jetzige, an die heutige Zeit.
Ja, das sagen wir in jeder Folge und man fühlt sich nur noch alt, ey. Das ist eine Katastrophe. Was mir bis jetzt in dem Spiel ja aufgefallen ist, auch wenn schon geile Sachen dabei waren, siehst du, dass das wirklich so ein experimentelles und Umschwungsjahr ist, ne? Mhm. Gerade was auch so technische Standards sind. Wir
Gameplay.
Haben Gameplay, wir haben von den Grafik-Downgrades und sowas gehört. Da merkt man irgendwie, ist das alles noch nicht so ganz gefestigt, sondern wir gucken mal, was geht.
Ich finde, dass man sich auch so ein bisschen mehr in Richtung Nischen entwickelt. Also früher kamen ja die großen Titel raus, die immer die breite Masse ansprechen wollen. Und jetzt ist der Fokus wirklich drauf, das will ich machen.
Mhm.
Und in die Richtung gehe ich, ob es klappt oder ob es nicht klappt.
Und man hat ja jetzt auch gemerkt, dass sich die Next Gen so ein bisschen etabliert hat. Ne? Die Leute haben jetzt gesehen, was kann die PS4, was kann die Xbox One.
Ja.
Und jetzt so langsam kommen dann auch diese Games raus, die genau dafür abgestimmt sind. Ja, das war's dann auch mit dem Part 1 des Spielejahres 2014. Wir danken euch, dass ihr wieder mal zugehört habt. Schaut bei uns rein. Wir sind nun vertreten auf YouTube. Wir sind vertreten auf Twitch, dort streamen wir. Wir sind vertreten auf Steady. Dort könnt ihr nämlich schon für einen kleinen Obelisken, den Peiniger, die Folgen früher hören und unterstützt uns, damit wir auch immer weitermachen können und jetzt auch YouTube, Twitch weiter streamen können, damit wir euch richtig geiles Material liefern. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wo ihr uns sonst so hört, sehen, fühlen könnt, seht ihr das in den Shownotes. Und ja, vielen Dank euch, dass ihr mal wieder mitgemacht habt, dass wir hier wieder zusammensaßen, eine geile Folge aufgenommen haben. Danke an euch und damit einen schönen Tag und Wiedersehen.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Wiederhören.